Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in der Leseecke. Für die, die im YouTube Live dabei sind, sind wir immer noch live. Also für die sind jetzt 3 Sekunden vergangen oder 10. Ne? Für euch eine ganze Woche, Samstag auf Samstag. Und ich sage nochmal, weil ihr habt es vielleicht vergessen oder wart letztes Mal gar nicht dabei. Heute lesen wir aus dem Buch Klassische Homöopathie der HNO-Heilkunde von Dr. Med. Joachim Meyer-Briggs, über das es auch mehrere andere Folgen schon gibt. Wer also denkt, oh geiles Buch, da will ich noch ein paar Mal reinhören. Ich kriege ja dafür nichts, muss ich an dieser Stelle immer sagen. Ne? Für keins dieser Bücher bekomme ich irgendetwas oder wenn ihr das jetzt kauft, ist das irgendwie gut oder ich habe da irgendwie einen Werbedeal mit und nichts. Ne? Ich lese einfach hier aus meinem Buchschrank, aber dieses Buch ist ein Unikat. Das hat mir der nämlich geschenkt, der gute Joachim. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Deshalb fühle ich mich auch immer so ein ganz kleines bisschen entgegen Dankbarkeit, weil es wirklich, wirklich auch ein tolles Buch ist. Ganz ernst, ohne auch wenn es mir nicht geschenkt hätte, ehrlich gesagt. Dass ich das auch in der Praxis schon empfohlen habe, auch meinen Studenten. Wer homöopathisch arbeitet und HNO-Fälle betreut, muss dieses Buch wenigstens mal angeschaut haben, ob es nicht was für ein ist. Weil es hat Bilder drin, es hat Fälle drin, es hat die korrekte Untersuchungsmethode drin. Also das ist einfach ein Buch, was man als Student mal gelesen haben muss. Und, muss an der Stelle auch nochmal sagen, auch noch ein Punkt dafür, würde ich nicht bezahlt für, nochmal. Es gibt einen Fall hinten dran, gucken, ob ich den auf die Schnelle finde, mit einem Mittel, was ich nicht so richtig parat hatte. Guck, ich habe sogar wieder von, ich glaube, es ist Terebint. So, aber bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle, muss ich es wieder raussuchen. Homöopathie-Fallbeispiele. Gucken, ob ich den auf die Schnelle wieder finde. Tellurium. Habe ich verwechselt? Es geht um Tellurium. Und zwar dieser Fall, der ist auf Seite 250. Das ist ein Fall, den ich damals durchgearbeitet habe, einfach weil ich Tellurium nicht kannte, ehrlich gesagt. Mir das durchgelesen und habe gedacht, noch nie gehört. Dann habe ich mich erinnert, ja, aber wir hatten das mal irgendwann in der Schule vor 10 Jahren. Und dann habe ich Tellurium mal wieder studiert und dann gedacht, ja, also so Fälle habe ich ehrlich gesagt nicht. Und dann, 2 Monate später, hatte ich eine Supervision mit einer Kinderärztin, die Fälle mit mir bespricht. Und die hatte dann einen Fall, der exakt so war. Und ich habe gesagt, du, ich habe dann einen Fall gelesen. Lass uns mal zu beiden gucken. Ich glaube, das könnte Tellurium sein. Ne? Und es hat 1A gewirkt. Also auch das, ne? Auch kann man sozusagen, ich habe validiert. Die Fallbeispiele von Joachim sind 1A, ne? Also schon nur das als Therapeut, diese Fälle einmal durchzuarbeiten, ist so ein Minimum. Also wer HNO-Kinder arbeitet, ist das für mich ein Pflichtbuch. Mag sicher auch andere gute geben, aber nicht nur, weil er es mir geschenkt hat, sondern weil ich es wirklich auch wirklich ein gutes Buch finde für den Praktiker im Alltag. Ist auch wirklich ein Buch, wo ich im Alltag nachschlage. So, habe ich jetzt einmal genug Werbung gemacht. Jetzt sind alle vergrault. Und jetzt geht's los. Also drittens, wir lesen aber aus den Grundlagen vor, weil wir ja eigentlich mal was für Laien gemacht haben hier im Podcast. Machen wir immer noch, deshalb bleiben wir schön bei den Grundlagen. Homöopathische Anamnese, Seite 9. So. Die sachgerechte Erhebung der homöopathischen Anamnese hat jeder Homöopath in seiner Ausbildung anhand der Angaben von Samuel Hahnemann, 153 Paragraph des Organon der Heilkunst, erlernt. Das Wesentliche bei einer Anamnese besteht darin, die Zeichen, die auf eine Verstimmung der Lebenskraft hinweisen, zu erfassen. Es geht keineswegs darum, alle Zeichen des Körpers zu erfassen, sondern nur diejenigen, die aktuell verändert und die auch aufeinander bezogen sind, wie zum Beispiel Kopfschmerz beim Husten, beim Bücken etc. Viele Leute werden das kennen vom Böninghausen, ne, diese ganzen W-Fragen oder im SAI-Style. Eigentlich diese Fragen, was hat sich seit dem Auslöser, wir sind ja sehr auslöserorientiert, verändert. Also im Prinzip beschreibt Joachim das hier genau so. Wir formulieren es einfach anders. Wir nehmen das, was ist seit dem Auslöser, seit dem Thema, was sie tief innerlich belastet hat, verändert. Wenn der schon immer Lust auf Äpfel hatte Und jetzt hat er in der akuten Phase immer noch Lust auf Äpfel, ist das überhaupt kein Symptom. Ne? Aber wenn der immer Lust auf Äpfel hatte und seit der krank ist, hat er eine starke Abneigung gegen Äpfel, dann ist das relevant unter Umständen. Ne? In der SAI sind wir ja noch präziser und noch geiziger auch mit den Symptomen. Wir arbeiten ja mit wenigsten Symptomen. Ne? Es gibt nur ganz wenig Symptome, worauf wir die Arznei nachher Verschreibung stützen. Ne? Also das Maximum eigentlich, wenn wir arbeiten, sind 10 richtig, richtig gute Leitsymptome. Ne? Da werden sich jetzt die Leute, die mit dem Repertorium arbeiten, wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn sie schon gestorben sind. Wenn sie noch leben, dann irgendwie im Bett oder so. Gerade wenn man, ich bin ja in der Tubo-Konferenz beim Roland Metner und beim Josef Karl Graspointner, die machen das super und ich lerne da enorm viel. Ne? Bin auch froh, dass ich da dabei sein darf und habe wirklich auch schon einiges mitgenommen. Aber diese 5 Trillionen Symptome, die sie da zusammensammeln und dann gibt es 80 Millionen Repertorisationen und man muss da 4 Stunden Fallaufnahme machen, also konnte ich mich nicht für begeistern bisher und fand jetzt auch nicht, dass am Schluss irgendwie andere Mittel rausgekommen sind, wenn ich das durchgelesen habe. Und das auf die Art von Use analysiert habe, bin ich meistens auch auf die Mittel gekommen, die Roland Neier verschrieben hat. Insofern habe ich nicht das Gefühl, ich könnte es jetzt besser oder so, aber das hat mir wieder gezeigt, dass wir mit der Use-Methode diese spezifischen Arzneien, diese Essenz-Kombination mit Leitsymptomen, dass das eben auch zu denselben Arzneimitteln führt, die nachher im Repertorium sind. Mit dem Unterschied, dass wir das alles im Kopf haben und fast nicht repertorisieren. Also wir versuchen, das im Kopf zu haben. Und damit eben auch auf Arzneimittel kommen könnten, die im Repertorium nicht abgedeckt sind. Ja, das will gar nicht jetzt sein, ihr kennt mich, das meine ich nicht, dass er jetzt irgendwas besser daran wäre, das ist einfach die Art, wie wir gelernt haben und das ist ja manchmal auch prägend. Wenn man jetzt 12 Jahre so arbeitet, dann plötzlich zu denken, ich muss jetzt 40 Symptome repertorisieren, ist dann auch schwierig nach so vielen Jahren dann umzudenken. So habe ich es einfach integriert. Wenn Fälle bei mir nicht laufen, dann mache ich so wie Roland. So. Und dann ist es erstaunlich, was manchmal für Arzneien rauskommen, die auch überhaupt nicht funktionieren, aber ich habe zumindest einen anderen Ansatz probiert. Nein, ich bin besser geworden. Auch im Repertorisieren habe ich mich wirklich bemüht. Hahnemann hat die Erhebung der Anamnese meisterlich in den Paragraphen 82 bis 104 des Organon erläutert. Ohne jetzt, dass ich diese Paragraphen kenne, aber immer wieder, wenn ich ihn, also kenne, jetzt wüsste, was da jetzt drinsteht, ich habe sicher gelesen, aber ich könnte jetzt nicht wissen, was da drinsteht. Genau, ist immer wieder erstaunlich, in Teilen natürlich, ne, in absoluten Teilen, wie unglaublich modern der Organon ist. Unglaublich. Finde ich immer wieder beeindruckend, was da so drinsteht. Man denkt, ja, das ist einfach immer noch richtig. 270 Jahre später. Das Organon erläutert. Dies gipfelt im Vergleich zwischen den Symptomen des Patienten und der charakteristischen Wirkung der Arznei, die er im Paragraph 153 beschreibt. Hahnemann spricht also davon, dass bei einem Krankheitsfall die Zeichen der natürlichen Krankheit mit den Symptomenreihen der Arzneien verglichen werden. Es ist sehr wichtig, genau zu verstehen, was hier gesagt wird. Bei einer Erkrankung zeigen sich Zeichen der natürlichen Krankheit, also Stechen, Brennen, Ziehen, Schmerzen etc. Und dies müssen mit den Prüfungszeichen der Arznei verglichen werden. Genau darauf kommt es an. Anmerkung, man beachte bitte die damalige Bedeutung der Begriffe sonderlich und eigenheitlich, welche eher mit dem heutigen Begriff individuell verstanden werden müssen und nicht im Sinne von merkwürdig, absonderlich. Man sucht also keine merkwürdigen Symptome, sondern individuell für den Krankheitsfall. Das ist das, was wir an der SAI versuchen zu unterrichten, diese 153er Symptome, weil das eben oft missverstanden wird, dass das nur diese auffälligen Symptome sind. Wir haben das auch in der SAI manchmal so beschrieben, diese Augenbrauensymptome, wenn man denkt, hä, Kopfschmerzen besser laute Musik, ne, so, dass man denkt, wieso, ne, oder Bauchschmerzen viel besser auf was Hartem, auf dem Bauch liegen, ne, oder so, wo man nicht als erstes dran denkt. Aber am Schluss unterrichten wir das so, also ich zumindest, ich kann jetzt nicht für die Kollegen sprechen, das 153er Symptom ist das, was an jedem Fall das Besonderste ist oder das Individuellste. Also es gibt an jedem Fall, akut oder chronisch, etwas, was den Menschen besonders deutlich charakterisiert. Und zwar, vielleicht kommt das noch, aber ich weiß, dass Joachim so arbeitet, auch immer in Kombination. Also man nimmt nicht ein Leitsymptom und sagt, ja, der hat Eigefühl am Mageneingang, also gebe ich ABS Nigra. Ne? Sondern es muss immer eine Kombination sein. Ne? wie wir das nachher mit Böninghausen haben. Ne? Also SAE befindet sich dort eigentlich fast in der Mitte, so wie ich arbeite, dass wir diese Böninghausen-Anamnese-Style machen, all diese W-Fragen beantworten und dann sozusagen den Teil nehmen, den jetzt Joachim hier beschreibt, dass wir aber aus dem, was der Patient geantwortet hat, nur die Essenz rausziehen. A, was sich wirklich jetzt verändert hat, seitdem der Patient krank ist, seit dem Auslöser krank ist, ne, seit das begonnen hat. Plus, dass wir dann aus dieser Kombination heraus auch nur das nehmen, was wirklich eindeutig individuell ist. Also die sogenannten pathognomonischen Symptome, die nicht individualisieren, die den Patienten nicht individualisieren, die auch nachher in der Arznei keinen gibt. Ne? Husten. Husten ist kein Symptom. Ne? Trockener Husten, besser ein kalter Schluck Wasser nehmen mit Kitzeln in der Halsgrube. Das ist ein homöopathisches Symptom. Ob das jetzt besonders individuell ist, ist dann entscheidend für den Fall. Aber jeder Krankheitsfall hat ein solches Symptom und auf eins hin zu verschreiben ist praktisch unmöglich, ne? Weil wenn man das Repertorium aufmacht und guckt, wer hat alles trockenen Husten mit Kitzeln, ist ja unendlich. Ne? Das heißt, es braucht dann eben die Kombination aus diesen verschiedenen anderen Symptomen, die nachher das möglich machen. Ne? So bei der Anamnese, ich denke, das ist das, was ihr hier auch so ein bisschen meint. Man sollte vorher schon wissen, was man sucht. Das merkt man manchmal, wenn Praktikanten da sind. Ist ja nichts gegen die, die sind ja Studenten, dafür sind sie ja da. Ne? Dass wenn ich die manchmal Anamnesen machen lasse, dass die dann eigentlich da wild einfach rumsuchen und irgendwas fragen, wo man denkt, was will er denn jetzt damit? Also ne, das ist ja jetzt gar nicht das Thema. Ne? Oder auch zentrale Sachen wie weglässt. Ne? Also das ist etwas, was man auch, glaube ich, erst mit der Erfahrung so wirklich lernt und weswegen viele große erfahrene Leute, wie eben auch der Joachim Meyer-Brix, ne, uns immer wieder sagt oder mir in der E-Mail dann auch wieder schreibt, dass es unglaublich wichtig ist, eigentlich vorher schon klar zu haben, was ich nachher suche. Und das macht er in seinem Buch ja auch immer wieder klar, wenn er dann auch die einzelnen Rubriken nicht nur aufzählt, wo man schauen kann, sondern die einzelnen Rubriken tatsächlich auch noch bewertet oder sagt, was verlässliche Rubriken sind und was nicht. Also wer das durchliest, wird das unweigerlich lesen. Wir gehen aber noch weiter, weil ich, wenn ich so im Augenwinkel geschaut habe, kommt genau das jetzt. Nun stellt sich sofort die Frage, was denn überhaupt die charakteristischen Wirkungen der Arznei ist. Welche Symptome aus einer Prüfung sind zufällig und welche sind wirklich eine Arzneiwirkung? Hahnemann und seine ersten Schüler waren klar, dass jedes Zeichen während einer Prüfung auch zufällig aus dem Lebensbereich des Prüfers aufgetreten sein könnte. Ein Jucken im Auge, ein Kratzen im Kehlkopf, ein enge Gefühl am Herz können ja jederzeit ebenso ohne Arzneigabe oder Arzneiprüfung auftreten. Erst wenn man also mehrere Prüfer, zum Beispiel ein Jucken im Auge, bemerkt haben, kann man eine Arzneiwirkung vermuten. Die häufigsten Prüfungssymptome sind dagegen sogenannte Zeichenkombinationen. Das ist das, was ich vorher versucht habe zu erklären, aber ihr würdet es jetzt wahrscheinlich noch besser sagen. Eine Empfindung an einem Organ oder eine Modalität oder eine Empfindung etc. Es ist zu fragen, bedeutet ein Schmerz im Kehlkopf gegen Berührung bei einem Prüfer überhaupt eine Arzneiwirkung oder ist sie zufällig? Dies lässt sich eben nur über die Häufung solcher Zeichenkombinationen in der Prüfung feststellen. Das ist der Grund, warum wir in der SAE immer versucht haben, möglichst viele Prüfer ranzuballern, ne? Und auch eine kleine Gruppe Placebo kontrolliert zu machen. Die Erfahrung zeigt, dass ab drei ähnlich auftretenden Zeichenkombinationen von einer relativ sicheren Arzneiwirkung ausgegangen werden kann. Das ist das, was er mir auch immer wieder geschrieben hat. Mal gucken, ob ich die E-Mail gerade finde. Die ist nämlich gar nicht so lange her. Können wir kurz reingehen, wir lesen nicht die ganze E-Mail. Genau, das ist nämlich die Arbeit von Michael Kohl, der mir schon mehrmals jetzt empfohlen worden ist und der eben das gut, ich kann es jetzt nicht so schnell überfliegen, ne? Also, der Patient entwickelt immer ein vollständiges Symptom, meist aus drei Zeichen, Empfindung, Ort, Modalität und eventuell Begleitsymptomen. Die Wirkung der Arznei besteht aber meist nur aus zwei Zeichen, da eben vom Prüfer seine eigene Besonderheit der Ort oder Empfindung oder Modalität als drittes Element dazukommt, aber gar keine Arzneimittelwirkung ist. Also wo der Patient individuell bei der Prüfung jetzt dieses Zeichen hat, ist eben patientenabhängig. Deshalb ist die Lokalität oft gar nicht so sicher, zum Beispiel, oder die Modalität. Welcher Teil von der Arznei und welcher vom Prüfer kommt, muss daher sozusagen statistisch aus dem Überblick der Prüfungssymptome aller Prüfer ermittelt werden. Uwe Platte hat entdeckt, dass das Symptomlexikon viel mehr Möglichkeiten bietet als ein Repertorium. Also, na, das sind auch so Leute, die ich noch einladen will und was nicht so reibungslos läuft, leider. Ne? Also Michael Kohl und Uwe Platte, das sind noch so Leute, die auf meiner Liste stehen, die ich gerne noch interviewen. Und ich würde auch den Joachim gern wieder mal einladen, weil er hat das schon ein paar Mal mir geschrieben. Und ich habe ein paar Mal gedacht, ja, ich lade ihn einfach nochmal ein, ne? Anstatt ich das hier so halb gar vorlese. Ich habe jetzt auch angefangen, kurzer Ausflug, mit dem J-Rap zu arbeiten, was ich ein hervorragendes Repertorium finde. Also ohne jetzt Werbung zu machen für den Thorsten, kriege ich auch kein Geld für. Aber das hat mir wirklich zugesagt. Also ich bin ja immer noch so ein bisschen gegen Online-Repertorium, einfach aus der Art, dass ich es im Praxisalltag irgendwie nicht richtig benutzen kann. Nur für Recherche, und dafür ist mir immer so ein bisschen zu teuer. Also da habe ich lieber hier meine ganzen coolen Bücher. Weil ich ja lieber Materia Medica lerne als repertorisieren. Aber das hat es mir wirklich angetan. Also ich habe schon mit meiner Frau besprochen, wenn wir mal ein Online-Repertorium kaufen, dann sicher das. Auch das, ohne dass ich jetzt da Werbung für machen will. Gut, habe ich jetzt aber trotzdem gemacht. Sehr gut, guck mal, da schreibt auch jemand im Chat, ich soll die Erlanger einladen. Bitte, wenn du da Connections hast, ich habe irgendwie den Fuß da noch nicht drin, warum auch immer, ne? Vielleicht habe ich die falschen E-Mails oder nicht die richtige, vielleicht wissen die nicht, wer ich bin. Da kriege ich nicht so richtig Antwort. Ja, aber ich habe es jetzt auch länger nicht mehr probiert. Ne? Also wer da Vitamin B zu hat, zu den beiden, Uwe Platte und Michael Kohl oder wer auch immer da, ihr könnt sowieso immer Leute vorschlagen, gell? Also immer vorschlagen, wer sagt, oh, dieser Vorschlag, der jetzt kommt, der von der Elisabeth Schulze, ist auch ein Vorschlag aus der Community. Ne? Ich kenne ja gar nicht alle, die gut sind. So, also zurück. Es ist zu fragen, bedeutet ein Schmerz im Kehlkopf gegen Berührung bei einem Prüfer überhaupt eine Arzneiwirkung oder ist sie zufällig? Dies lässt sich eben nur über die Häufung solcher Zeichenkombinationen in der Prüfung feststellen. Die Erfahrung zeigt, dass ab 3 ähnlich aufgetretenen Zeichenkombinationen von einer relativ sicheren Arzneiwirkung ausgegangen werden kann. Haben zahlreiche Prüfer die gleiche Zeichenkombination bemerkt, eventuell auch an verschiedenen Organen, kann man wohl von einer Mittelwirkung ausgehen. Da die Prüfer ja selbst viele körperliche Schwachpunkte aufweisen, besonders kariöse Zähne, aber auch alle anderen Arten von Krankheiten wie Hautausschläge, Geschwüre, Magenbeschwerden etc., kann es vorkommen, dass die Arzneiwirkung bei dem einen Prüfer sich im Magen, beim anderen im Kopf bemerkbar macht. Das ist etwas, was ich greife jetzt mal vor, weil wahrscheinlich kommt das jetzt gleich noch, aber Dr. Hughes hat immer gesagt, fixiert euch nicht auf diese Organbezug, Organtropismen. Ne? Das ist ja, diese organotrope Homöopathie feiert ja gerade so ihre Renaissance, falls es je schon mal eine Hochphase davon gab, sonst wäre es ja die erste. Das wäre dann so eine griechische Antike und noch keine Renaissance, aber das ist so auch bei Weiterbildung, wo ich bin, da mega, ne? Also bei Magen-Darm-Beschwerden, da ist das und das, wo ich denke, das ist ja schon halbe Schulmedizin, ne? Das hat schon fast gar nicht mehr mit Homöopathie zu tun. Genau, so, da bin ich kein Riesenfreund von. Dr. Hughes hat immer gesagt, wir müssen schauen, dass es die lokalen Symptome des Patienten abdeckt. Damit meint er eben genau das, was wir hier haben, ne? Was Joachim hier geschrieben hat, also diese Kombination, ne? Von Empfindungen, Modalität und dann vielleicht noch ein Begleitsymptom oder irgendwas, aber es muss nicht zwingend an dem Organ sein. Ne? Also wenn man sich da fixiert und sagt, ja, also Belladonna hilft nur an den Schleimhäuten, ne? Das ist Quatsch. Ich habe letztens einen großartigen Fall gehabt mit Belladonna mit Gelenken, einen super Fall gehabt mit Verletzungen, ne? Auch ohne diese klassischen Themen von Schwitzen und ich weiß nicht was alles. Also die Symptome müssen einfach passen. Ne? Und Belladonna kann, wenn die Symptome ähnlich genug sind, an jedem Organ diese Verbesserung hervorbringen. Und das hat Dr. Hughes auch schon immer gemacht. Man hatte dann so ein bisschen Gefühl, er macht jetzt dann auch eine Freestyle-Verschreibung, weil er ein Mittel, was klar Harnwegssymptomen hat, ne? Dann plötzlich eingesetzt hat bei einem Kopfschmerz oder so. Das ist aber nicht, also mal abgesehen davon, dass es funktioniert hat, ne? Ist das genau das, was der Joachim hier auch wieder sagt. Man darf sich nicht fixieren, dass die Arzneien an einem bestimmten Ort oder auch mit einer bestimmten Modalität oder und so weiter, sondern das muss am Schluss gesamtheitlich auf das Thema passen und eben das ähnlichste Arzneimittel sein. Und das ist ja das, was er auch angedeutet hat, ne? wo die älteren Homöopathen, und damit meine ich jetzt Kent und Co., noch nicht so weit waren, dass sie halt auf Zugriff hatten, auch auf so viele Statistiken und so viele verschiedene Bücher und so weiter, dass eigentlich ja Dr. Hughes, der nachher diese Essenz aus so vielen verschiedenen Lehrern rausgenommen hat, eigentlich immer ziemlich nah an dem ist, was ich hier in dem Buch vom HNO eben auch gelesen habe, weil ich genauso arbeite und deshalb kann ich mit dem, was er hier macht, auch so viel anfangen, ne, in der Praxis, weil er eben auch mit relativ wenigen Symptomen mit eine erfolgreiche Verschreibung macht und nicht eben, was ich übertreibe, ne, da 4 Stunden Anamnese macht und ich weiß nicht, was rausballert und da hat man 80 Symptome und weiß auch nicht, was geben und im Repertorium ist es dann verschwommen und es kommen eh nur die Polykreste hoch. Also wer mal versucht hat, Tellurium zu repertorisieren, viel Spaß. Ne? Also würde mich beeindrucken, wenn das jemand hinkriegt. Aber mit den essentiellen Leitsymptomen, die man beim Patienten gesammelt hat und dann mit Tellurium übereinandergelegt hat, geht das eben ganz leicht. Ne? Insofern ist, glaube ich, diese Use-Methode, auch wenn sie natürlich immer noch sehr kenntlastig ist und nichts weiß von Uwe Platte oder Michael Kohl oder irgendwelchen Symptomlexikonen, von der Art und Weise der Verschreibung unglaublich nah an dem dran, weswegen mir eben auch J-Rap und vielleicht auch dieses Symptomlexikon nachher deutlich besser liegen könnte als Synthesis. Wer weiß. Gut. Man kann dies sehr einfach an gewissen Prüfungssymptomen, wie zum Beispiel ein Stechen in einem alten Geschwür oder auch Symptomen sehen, die ohne vorherige Pathologie in einer Prüfung nicht auftreten würden. Ein eitriger Ausfluss aus einem Ohr kann nicht von einem homöopathischen Mittel erzeugt werden, jedoch eine Absonderung aus einem vorgeschädigten Ohr mit Trommelfellperforation infolge einer chronischen Mittelohrentzündung, dessen Schleimhaut während der Prüfung aktiviert wird. Zu der Arzneiwirkung kommt in Prüfungssymptomen also auch eine Komponente von Seiten des Prüfers hinzu. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Also in dem Prüfungssymptom, wenn dort ein Ohr wieder eitrig wurde, dann kann das nur sein, laut Joachim, und das finde ich sehr valide, das zu behaupten, wenn der schon mal eine Schwäche darin hatte. Sonst würde man ja sagen, wenn ich jetzt Arnika lang genug einnehme und der hat keine Themen in dem, dass es plötzlich innere Blutung gäbe. Ja, und das ist natürlich Quatsch. So, es gibt dann die Schwachstellen, die sowieso schon da sind, die sich wieder zeigen, weil eben individuell, ne? Zu der Arzneiwirkung kommt im Prüfungssymptom also immer noch eine Komponente von Seiten des Prüfers hinzu, die sich zum Beispiel in der Wirkung an einem bestimmten Ort bei einem Prüfer zeigt. Beispiel, Prüfer A hat einen ohnehin empfindlichen Magen und wird von der Arznei bewirkt das Brennen dort verspüren. Brennen, ne? Es geht nämlich um das Brennen und nicht brennende Magen. Prüfer B hat ein Hautsystem und wird ein von der Arznei bewirktes Brennen an der Haut bemerken. Jetzt nützt uns Brennen natürlich noch gar nichts, das wird da wahrscheinlich jetzt hier noch gleich eingehen, weil wieder, wenn wir Synthesis aufmachen oder Complete, ne, Haut brennen oder allgemeines Brennen, ne, die Erfahrung haben, wissen, ne, stehen 300 Mittel drin. Hat eine Arznei allerdings noch einen starken Organbezug, dann wird sich auch bei verschiedenen Prüfern häufig eher an diesem Organ bemerkbar machen, der Körper wird gemäß überstimmt, ne. Also auch das gibt es, das wissen wir ja von einigen Arzneien, dass sie trotzdem ja diesen Organtropismus, und das ist bei den meisten Mitteln ja nie nur eins, ne? Also ne, Kalium Phosphoricum zum Beispiel wirkt stark am Auge, aber das wäre bei Gott nicht das Einzige. Ne? Lachesis zum Beispiel hat 5-mal eine Empfindung des Kehlkopfs gegen Berührung hervorgebracht. Wir können also ziemlich sicher davon ausgehen, dass diese auffällige Empfindlichkeit des Kehlkopfs von der Arznei herrührt und nicht vom Prüfer. Euphrasia zum Beispiel hat dagegen die verschiedensten Beschwerden am Auge hervorgebracht. Ich halte also fest, eine Mittelwirkung lässt sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nur durch eine Häufung von Zeichenkombinationen feststellen. Also nur wenn in der Prüfung viele Prüfer dieselben Symptome hervorgebracht haben, ist das nachher valide. Und Dr. Hughes hat ja da einen draufgesetzt. Er hat ja gesagt, nur das, was sich in der Klinik auch gehäuft gezeigt hat und in der Klinik gehäuft geheilt ist, das ist für ihn dann valide. Also er hat die Prüfungen auch noch der praktischen klinischen Überprüfung gestellt und hat damit auch gesagt, ja, das mag zwar sein in der Prüfung bei dem Mittel XY, dass das da 10, 20 Mal vorgekommen ist. In der Klinik, in der Praxis kann ich das aber nicht bestätigen. Da habe ich mit einem anderen Mittel viel mehr Erfahrung gemacht. Deshalb ist seine Materia Medica ja praktische Materia Medica, ne? Was dann sicherlich auch bei den Leuten, die nicht so arbeiten, die nicht die klinischen Zeichen hochbewerten, sondern die Prüfungssymptome hochbewerten, dann sich auch auf Unmut stößt, weil der praktische Teil natürlich ganz auch anders aufgearbeitet worden ist und auch ganz anders benutzt werden muss in der Praxis. Da muss man viel mehr verstehen, damit die praktische Materie von Dr. Hughes ein sinnvolles Nachschlagewerk wird. Ansonsten würde man sich da, wenn man damit umgehen würde, wie mit einem Symptomlexikon, wenn man lost. Ne? Und so ist mir am Anfang andersrum auch gegangen, als ich dann versucht habe, mit dem Symptomlexikon noch ohne Anleitung eigentlich da mal reinzuschauen und gedacht habe, what is happening here? Ne? Also null verstehen. So, das heißt, man muss sich auch in die verschiedenen Denkweisen manchmal der Autoren einarbeiten, bis man versteht, aha, die reden sogar vom selben, es steht nur anders. Ne? Eigentlich sprechen wir von einer Art Mustererkennung. Um ein Muster, ne, das wäre diese Essenzmethode, die Morrison erschreibt. Ne? Die Essenz, wie Tulkas ja auch viel benutzt, Essenz oder hier nennt das Muster, dass man eben dem Mittel dieses Muster versteht, was das Typische ist an der Arznei. Hahnemann hat sie genannt, das, was an den Arzneien das Heilende ist. Ne? Das muss passen mit dem, was am Patienten das zu Heilende ist. Das, was an der Arznei das Heilende ist. Ein einzelnes Zeichen, genau, jetzt kommt das nämlich, an sich, ein Brennen hilft uns nicht, die Wirkung einer Arznei zu erkennen. Ein Brennen der Haut, aber verschlimmert durch Wärme und durch Kratzen oder auch eine Kombination von Empfindungen wie ein Brennen und Stechen oder ein Brennen und Jucken hilft uns dagegen sehr wohl, ne? Unterscheidet die Arzneien auch. Verschiedene Arzneiwirkungen zu unterscheiden. Leider hat diese Tatsache, dass von Seiten des Prüfers die eine Hälfte des Prüfungssymptoms stammt, keine Berücksichtigung bei der Erstellung der Kentschen Repertorium gefunden, worauf er das Synthesis dann nachher gefolgt ist. Wenn man die Symptome wortgetreu nach dem Kopf-zu-Fuß-Schema notiert, dann gehen die Symptome des Prüfers, speziell der Wirkort, in dieses Schema natürlich ein, ohne jedoch überhaupt eine Mittelwirkung zu zeigen. Gut, also ich finde, wir haben da wieder einiges schön wiederholt. Ne? Vielleicht ist das für viele auch schon alles sehr klar, die schon lange so arbeiten. Aber ich denke, gerade für meine Kollegen von SAI und so weiter, falls sie das überhaupt hören hier, meinen Podcast, ne, ist das eben neu und eine absolute Empfehlung. Wer also das Buch noch nicht hat, wie gesagt, keine bezahlte Werbung, Hashtag, ne? Gibt auch andere tolle Bücher. Aber im HNO-Bereich kenne ich wirklich keins. Also in dem Sinne beenden wir Episode 2. Für die YouTube-Leute, die sich halbiert haben inzwischen, aber die hören auch schon eine Stunde zu, kein Vorwurf. mache ich nochmal eine kurze Pause und dann werden wir eben aus dem Buch hier lesen, Mein Leben mit Homöopathie. Elisabeth Schulz, wo ich tatsächlich noch keine Zeit hatte reinzulesen, so dachte ich, das mache ich mit euch zusammen und werden wir mal schauen, aber jetzt beende ich erstmal die Folge und wünsche allen einen schönen Samstag und bis nächste Woche. Tschüss!